Ja, hallo Erik, schön, dass du da bist.
Prösterchen.
Hallo Oliver, frohes neues Jahr.
Ja, wir...
frohes neues Februar.
Wir wollten ja schon vor ein paar Wochen oder Tagen oder so die Rückrunde besprechen. Das haben wir irgendwie nicht geschafft, aber jetzt ganz spontan haben wir uns jetzt getroffen, um einfach mal nur wir beide, der liebe Erik, für die, die es nicht wissen, größter St. Pauli-Fan und noch ganz viel. Mir fällt jetzt nicht alles ein, was du alles für St. Pauli getan hast, aber du hast seit wie vielen Jahren für meine Leute deinen Podcast seit 8 Jahren oder was?
6, 7? Ich glaube, wir sind 6 Jahre alt.
Ja, und ich hatte einen HSV-Podcast 4 Jahre lang und wir machen die Blutgrätsche immer mal wieder, letzte Zeit ein bisschen öfter und reden über die beiden Top-Vereine aus Hamburg.
Genau.
Altona 93 und
Altona 93 und den SC Nienstedt.
Ja,
manchmal noch über Komet Blankenese.
Genau.
Ich möchte nicht über den SV Blankenese sprechen. Nein. Okay. Lieber nicht.
Na gut, da kommen wir später nochmal drauf, was das mit dir da macht. Ja, es ist der 2. Spieltag der Rückrunde gewesen. Oder ist es der 3.? Nee, der 2. Genau. Der 2. und
zwischendurch gab es noch einen Pokal.
Darüber Finale. Reden wir auch gleich noch.
Also für einen von uns beiden gab es noch ein Viertelfinale.
Ja, darüber reden wir auch noch gleich drüber. Aber ich wollte auch einmal heulen und einmal mit dem letzten Spieltag beginnen. Wir haben ja, also der HSV mit Schalke 2-0, gut in die Rückrunde sind wir gut gestartet. Und dann haben wir zu Hause... Also wir drehen den Spieß im Moment um. Wir waren vorher sehr heimstark und jetzt haben wir 2 Heimspiele hintereinander verloren. Paderborn in der Hinrunde noch und jetzt gegen Karlsruhe. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist Kaiserwetter, geilstes Wetter, schönes Wetter. Ich setz mich hin und ja, ich weiß nicht. Also ich habe sowas schon mal erlebt und das ist nicht so lange her, das gefühlt war das bei euch, als wir zwar nicht so schnell die Tore bekamen, aber dass mir da so gefühlt der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil es einfach so eine Slapstick-Nummer ist, die du da siehst, du setzt dich hin und der erste Angriff und sofort klappt in der Verteidigung nichts, also bis hin zum Torwart, der sich tunneln lässt. Alles kann alles passieren, aber es ist wie gelähmt. Und das war die, glaube ich, die erste oder zweite Minute. Und 3 Minuten später fällt das 2-0. Also aus unserer Sicht 0-2. Das sitze ich da und es ist eigentlich alles vorbei. Was willst du dann da noch? Also, denkst du dir?
Also gibt es dann auch Leute, die nach Hause gehen und sagen, ja, so nee, die 20 Minuten, die waren schon hart, aber jetzt komme ich noch gut vom Parkplatz Braun.
20, es sind ja 5 Minuten. Es ist in der 5. Minute, also ich glaube 3. und 5. oder irgend sowas.
Ja, 8. Minute.
Und nee, das ist noch nach 5 Minuten, ja. Wirklich, ohne Scheiß. Und ja, ne, du denkst ja, okay, 2 Tore kann man aufholen. Und du glaubst ja nicht daran, aber man hat es ja auch gesehen am Millerntor. Und wir sind ja auch bestätigt worden, wir haben dann noch in der ersten Halbzeit mit 2 Angriffen ähnlich schnell, also auch im Abstand von 3 Minuten, den Ausgleich gemacht. Und ganz ehrlich, es ist jetzt ein bisschen Glatzel, ist unser bester Mann, aber er braucht sehr viele Chancen und das lag das 3-2 auf dem Fuß. So ist man in die Pause gegangen. Natürlich, in dem Moment hätte man am liebsten weitergespielt, aber dass du so am Boden zerstört und dann natürlich... Das kennt man ja, das ist eben Fußball, dass du dann einfach durchdrehst vor Freude, weil du das wieder gedreht hast und dann auch noch in so einer Euphorie jetzt fast auch noch, genau, und so stehst dann mit deinen Jungs in der Halbzeit und was ist es, wir wissen ja, also haben wir uns gesagt, wir kriegen dann gleich wieder sofort einen rein, also so wie...
Der berühmte Hamburger Pessimismus eigentlich.
Ja gut,
die aber gefährlichen 20 Sekunden nach wieder Anpfiff, oder?
Es ist ja... So, wenn du jetzt irgendwie mit Leuten rede oder Leuten zuhörst, wie sie über ihren Verein mit ihren Leuten reden, dann sind sie alle Pessimisten, ja, und alle sagen, das ist wieder typisch wir Schalke, das ist wieder typisch St. Pauli oder so, ne? Natürlich vor anderen macht man das nicht, aber untereinander ist man, weiß man, dass das wird wieder passieren und ja, du kannst dir nur an den Kopf fassen. Es kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, dass wir uns so viel kaputt machen. Also immer wieder mit dem Arsch einreißen, was wir eigentlich vorne echt gut bringen. Wir schießen im Schnitt 2 Tore pro Spiel. Das ist perfekt. Das war es aber auch in den Jahren davor schon. Aber was wir in der Verteidigung abliefern, ist wirklich, ist einfach nicht zu verstehen. Es geht ja über Jahre schon so und es ist ja leider auch nicht so, es ist ja nicht so, dass der Gegner einfach so tolle Angriffe startet und wo man sagen muss, okay, kannst du nichts machen. Es ist so, dass wir es, die meisten Sachen, das haben wir am Millerntor auch gesehen, dieses gutes Pech, aber das ist eben so, ne? Und dass du im Grunde genommen nicht der Gegner, ja, der war viel besser, Karlsruhe war nicht so viel besser, aber was wir da machen, also hinten, es ist ein Trauerspiel. Also
ich habe mich das ja auch gefragt, weil ich ja gewusst habe, also wir haben uns vor 3 Stunden, wie du schon gesagt hast, spontan verabredet, da habe ich noch überlegt. Ich schaue mir das mal nochmal irgendwie an. Ich habe mir zumindest die Spielzusammenfassungen des HSV angeguckt. Und mich beschleicht irgendwie das Gefühl, und dann wäre ganz interessant von jemandem, der auch im Stadion war, das bestätigt oder widerlegt zu finden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Viererkette und der Torwart vom HSV so auch so ein bisschen die ärmsten Schweine sind, weil ihnen wird gesagt, dass sie extrem wichtig für die Spielkontrolle und den Spielaufbau sind, also hochrücken müssen und dann natürlich auch die anfälligsten sind. Und dann ist da hinten, also wenn die Jungs überspielt sind, ist da eben keiner mehr. Und dann sieht das auch ein bisschen komisch aus. Und wenn dann Gegner da sind, die sagen, okay, wir brauchen nur 3 Chancen gegen den HSV, um sie sozusagen blank zu stellen, dann hat das auch viel damit zu tun, dass man beim HSV die Lust und auch das Können für die Offensive ja bemerkt. Aber die Lust am Verteidigen, die merkt man ja nicht. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist, man fragt sich das eben alles. Walter spricht immer von, das ist schon so ein Running Gag von individuellen Fehlern. Und diese individuellen Fehler passieren ständig. Aber unser Spielsystem ist eben auch anfällig für diese individuellen Fehler oder eben da so anfällig, dass diese individuellen Fehler immer direkt zu Toren oder Tormöglichkeiten führen. Ist natürlich trotzdem auch, ja, irgendwas in den Köpfen, sind schon auch individuelle Fehler, die du nicht verstehst. Das sind Spieler, die einen Marktwert haben, der sich ja durch ihre Leistung und Erfolge irgendwo errechnet und die eben gut sind, also, oder immer waren. Wir haben eben den teuersten Kader und die diese Leistung.
Ich habe nachgeguckt, überschlagen inklusive Heuer Fernandes besteht die Viererkette plus Torwart aus 13 Millionen Euro.
Ja.
Marktwert im Moment.
Dann haben wir natürlich Leute, die wie Schonlau, die ganz wichtig sind, die der jetzt verletzt ist oder zu Hohn noch und oder Vuskovic, der eben auch nicht da ist. Aber egal, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube auch nicht, dass man sofort mit einer taktischen Änderung alles wieder, also ich bin ja für Walter raus, also war ich jetzt schon, also ich sag mal so, als Elversberg und Osnabrück, als wir da verloren haben, da hätte man handeln müssen. Ich hätte auch noch vor der Rückrunde gehandelt, habe aber in dem Moment, als wir gegen Nürnberg gewonnen haben, zwar gewusst, dass es bedeutet ja nicht, dass jetzt alles besser ist, aber ich habe gesagt, okay, come on, jetzt machen wir weiter mit ihm, weil ein anderer Trainer nicht zwingend dafür sorgt oder nicht unbedingt in der Rückrunde vielleicht alles besser machen kann, auch wenn er eine andere Taktik hat.
Ja, meinst du?
Das
wäre doch die Frage, die man jetzt auch, finde ich, ruhig wir beide diskutieren können, weil wir zumindest so viel von Fußball verstehen, als dass du hast das Problem mit den sogenannten individuellen Fehlern gebracht, ne? Und ich finde das so interessant, weil wenn man unserem Trainer zuhört und den Leuten, die sehr viel mehr von Fußball verstehen als ich, fragt, was denn das Geheimnis des FC St. Pauli ist, warum sie so wenig Gegentore und so wenig Großchancen des Gegners zulassen. Das ist ja nicht der Grund, dass wir sozusagen uns nur hinten reinstellen, sondern das ist der Grund, dass, wenn Fehler passieren, immer jemand da ist, der zumindest in der Lage ist und willens ist, den Fehler des Kollegen auszubügeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Fehler, Aufbaufehler des FC St. Pauli, und das war schon mal besser, als es im Moment ist, aber ein Gegentor resultiert, ist wesentlich geringer. Und der Trick bei der ganzen Sache wäre meine küchenpsychologische Antwort, ist, dass Fabian Hürzeler dieser Truppe nicht nur den Spaß an der Offensive und der Spaß am Toreschießen beigebracht hat, sondern den Spaß am Grätschen, Spaß am darauf achten, dass man die Fehler des Kollegen ausbügelt. Und das wäre so meine Frage an dich. Merkt man das beim HSV auch? Oder stehen die da und haben schon das Gefühl, oh Gott, hinter mir steht nur noch Heuer Fernandes, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Und ich meine, das weiß ja jeder, was das mit einem macht. Dann wird man nervös und tritt über den blödesten Ball und sieht einfach dann auch wirklich scheiße aus, wenn es mal passiert.
Ja, also ich würde erstmal gerne was zu St. Pauli sagen. Das ist eben, was St. Pauli so stark macht, dass man redet eigentlich über einen neugeborenen Hartl, über die Offensive, aber die Stärke ist einfach die Defensive. Man sagt ja immer dieses Ding, Defensive gewinnt Meisterschaften, Offensive gewinnt Spiele. Und in diesem Fall, das ist auch so. Ihr habt 16 Gegentore. Ich habe mal geguckt, wer letztes Jahr 16 Gegentore am 20. Spieltag hatte. Das war Darmstadt. Die sind jetzt in der ersten Liga. Und deswegen, Erik, ich sage dir, ihr werdet so aufsteigen, weil es ist egal, ob ein Hartl mal einen schlechten Tag hat oder nicht. Aber da hinten, da steht ihr safe. Und ich habe mir ja die Mühe gemacht, diese Torchancen mir bei jedem Spiel von euch anzugucken, wie viel Torchancen ihr zulasst. Es ist erschreckend wenig. Es sind in manchen Spielen ganz oft unter 10 Torchancen. Und wenn man beim HSV davon redet, ja, gegen Schalke, sie kam aus der Winterpause, ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Schalke hatte 26 Torschüsse. Schalke hat in keinem Spiel mehr als 20, außer gegen Elversberg 23. Keine Mannschaft hat so viel Torschüsse zugelassen. Es waren Lattenknaller dabei. Ja, und es lief einfach mal. Wir haben keine Fehler gemacht hinten.
Ja, genau.
Das hat dann mal gereicht, dass die eben aus ihren Chancen, obwohl es, also so diese Lattendinger, die hätten natürlich auch reingehen können. Ja, es ist gut für uns, glücklich für uns gelaufen, aber wir haben nicht eine defensive Meisterleistung hingelegt, sondern es lief gut für uns und Schalke ist eben, man sieht ja, wie die drauf sind. Da vorne geht da ja gar nichts und dann gewinnst es halt 2-0. Ja, also das war auch schon nicht gut und dann lieferst du sowas ab wie jetzt und ich glaube, wir haben ja überhaupt keine, natürlich hat das auch was mit Verletzungen zu tun, aber unsere Innenverteidigung, es wird ja immer wieder irgendwie neu gebildet. Wir haben da eine rote Karte oder fünfte gelbe, dann da haben wir jetzt auch schon wieder zwei, die kurz vor der fünften stehen. Es ist ein stetiges Durcheinander, Durchgemixe. Es fehlt, und da fehlt das Selbstbewusstsein. Deswegen denke ich irgendwie so, wenn jetzt eine neue Taktik direkt, also neuer Trainer mit neuer Taktik, muss das nicht unbedingt heißen, dass dann alles perfekt ist. Vielleicht deswegen würde ich einem neuen Trainer lieber Zeit geben in der Sommerpause. Also das steigt halt nicht auf. Also mit Walter würde ich sagen, geht es so weiter, wir steigen nicht auf, dann wird er gehen. Wir steigen auf, dann geht er hoffentlich auch. Also das ist so mein Ding. Wir müssen mit dem ja gar nicht über weitere Verträge reden. Wir verlieren kein Geld, wenn wir ihn jetzt lassen. Es könnte sein, dass jetzt irgendwie was passiert. Aber ich glaube, sie werden jetzt weitermachen mit ihm und dann schauen. Und ich glaube, es ist auch okay so. Aber ich bin nicht zufrieden. Also
ich glaube, es gab viele Stoßgebete von Trainern aus der zweiten Liga und gegnerischen Fans, die gesagt haben, bitte lasst sie mit Walter weitermachen.
Ja, du sagst ja immer, der muss raus. Und da habe ich dir ja auch gesagt, sei doch froh.
Ja, also aus so einem, aber ich bin ja hier im Podcast auch, klar, ich sozusagen bin St. Pauli-Fan, aber ich betrachte ja den Fußball in dieser Blutgrätsche nicht nur aus der St. Pauli-Brille. Das wäre ja auch total langweilig, wenn ich dann nur HSV-Bashing machen würde. Ich glaube nämlich, oder mir war die Mannschaft des HSV übrigens in den vergangenen Jahren oft sehr viel sympathischer als der Verein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das ein Aufstiegskader ist, den ihr da zusammengeholt habt. Ich verstehe Bold nicht und da verstehe ich vieles nicht, weil ich auch in diesen Verein nicht reingucke. Aber zum einen habe ich nicht verstanden, warum der Sportvorstand noch einen Sportdirektor hat. Kannst du mir das erklären?
Nee, weiß ich jetzt auch nicht.
Weißt du auch nicht, ne? Also da machen zwei Leute die Arbeit, die normalerweise eine Person macht.
Kann ich dir jetzt, weil bin ich nicht vorbereitet, sorry.
Aber der heißt irgendwie Carlo heißt er, glaube ich.
Ja, ich oder so. Muss mich schämen. Ich weiß Carlo, dazu Carlo. Jetzt nicht zu sagen, aber nee, ja.
Caro Ast. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, warum entlässt Bold Walter nicht, nachdem er jetzt zwei Spiele gesehen hat, einmal auswärts, einmal zu Hause, dass sich überhaupt gar nichts geändert hat an den Schwierigkeiten, die der HSV hat. Nur, wie du sagst, es dreht sich um. Also jetzt verliert man zu Hause und gewinnt auswärts glücklich. Aber die Probleme sind ja immer noch dieselben. Da waren sie wieder, unsere 7 Probleme.
Ja, aber das Ding ist doch das. Sie haben sich im Winter für ihn entschieden. Und da haben sie sich auch entschieden, wenn jetzt mal ein Spiel verloren geht, weiter mit ihm zu gehen. Also dass sie sich entschieden haben, ja, wir machen weiter. Aber sobald ein Spiel verloren geht, wechseln wir. Das ist, machst du ja nicht. Sondern du akzeptierst, dass das vorkommen kann. Und dann geht's weiter. Das wird ja auch so passieren. Ich meine, wir haben natürlich im Start, also du guckst jetzt, im letzten Spieltag verliert Hertha gegen Wiesbaden 3-1, dann verlieren sie jetzt Pokal 4-1 und in unserem HSV-Chat geht darum, naja, dann jetzt kommt der Aufbaugegner.
Jetzt ist Hertha fällig.
Nee, genau. Nee. Jetzt kommt er. Jetzt, ach so, ihr kommt, und jetzt kommt der Aufbaugegner. Ja, du weißt ja, wie das ist. Du bist ja im Chat, bist du ja so, dass du schon wieder weißt, okay. Aber ich glaube, dass nicht unbedingt, denn das wird wieder passieren. Jetzt sind sie wach, sie wissen, da kannst du ja eigentlich jetzt nur verlieren. Wir haben da ja schon verloren, also wir haben da ja nicht verloren, genauso wenig wie ihr. Also in der Spielzeit, wir waren ja immer auch besser und haben uns aber immer noch kurz vor der...
Es gibt übrigens wenig Dinge, die ich alberner finde, als dieses, wir haben dich verloren.
Nein, das finde ich auch total albern, aber ich will damit nur sagen... Du guckst dir ja das Spiel an, also du bist ja nicht, wenn er sagt, Rehse hat im Alleingang den HSV, ja nun mal locker bleiben. Ja, er hat immer dann am Ende dieses Tor geschossen, das ist scheiße gelaufen, aber es ist im Alleingang den HSV, dann hätten wir 3-0 verloren in der regulären Spielzeit. So war es ja nun auch nicht. Nee, also du kannst diesem Verein was entgegensetzen und es könnte jetzt sein, dass man dann vielleicht tatsächlich gewinnt in Berlin und dann ist, das ist ja eben das Ding, dann ist erstmal wieder alles gut.
Ich glaube sogar, dass du die HSV-Jungs bei der Ehre packen kannst. Die sind richtig, die sind jetzt richtig heiß wie Fritten, wie Fritten vom Hauptbahnhof in Karlsruhe. So heiß sind die jetzt nach Berlin zu fahren und die zu zeigen, wie...
Wäre schön, wenn es so ist. Vor allem, wenn gesagt wird, also gut, was wie die Spieler sich motivieren oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber wenn die Fans, wenn du dir sagen hörst, es war noch nie so einfach, DFB-Pokal zu gewinnen oder beziehungsweise weit zu kommen, ist immer so ein Gequatsche, das kann ich gar nicht ab. Aber ich sage, okay, wenn es so einfach ist, dann müssen wir jetzt aber auch in Berlin gewinnen. Wir haben in Berlin verloren im Dezember, ich war im Stadion. Jetzt müssen wir dann gewinnen, wenn es so einfach ist und wir da einmal verkackt haben.
Ja.
Dann will ich jetzt aber auch, dass wir da gewinnen. Dann ist es eben nicht so einfach, wenn wir jetzt wieder nur unentschieden in der regulären Spielzeit oder verlieren sogar. Also ich finde das deswegen ganz spannend zu sehen und ja, keine Ahnung.
Was total spannend, weil wir sind jetzt am 2. Februar, treffen wir uns, also ich werde die Folge, wenn es geht, heute noch veröffentlichen, dann könnt ihr morgen auf dem Weg nach Berlin, könnt ihr euch die Folge Blutgrätsche, könnt ihr vorspulen, wenn ich rede, oder wir über den St. Pauli reden oder so. Und dann, wir stehen quasi nach dem Pokal aus des FC St. Pauli, den ersten beiden Spielen in der Rückrunde, stehen wir ja an einem Scheideweg. Und lustigerweise steht die Ampel beim FC St. Pauli auf grün. Wir sind Erster, 5 Punkte Vorsprung vor dem HSV, nur 16 Gegentore. Man könnte ja sagen, ja, Pokal war irgendwie ein Ausrutscher. Und, das habe ich nämlich auch gehört, sehr oft gehört in den letzten Tagen, naja, in der regulären Spielzeit haben wir ja eigentlich auch nicht verloren gegen Düsseldorf.
Ja, es wurde ja gesagt, du warst ja im Stadion.
Ja.
So, darüber reden wir ja auch gleich noch, aber im Fernsehen wurde gesagt, nein, dieser Pauli ist ungeschlagen. Das finde ich affig. Ich meine,
es ist total affig.
Das Spiel ist verloren. Das hat auch der Hürzel dahinter gesagt, wir haben verloren, weil wir haben verloren.
Es ist natürlich scheiße. Im DFB-Pokal gibt es Elfmeterschießen, damit einer verliert.
Genau.
Das ist ja der
Witz. Es wurde eine Münze geworfen vor vielen, vielen Jahren.
Ich glaube, so ist Altona 93 deutscher Meister geworden.
Ich weiß es nicht mehr.
Oder genau, deutscher Vizemeister nur.
Ich weiß, dass ich neulich irgendwo gesehen habe, da wieder so ein Historien-Ding. Ich guck gerade mal, wie es steht. Und da wurde wirklich die Münze geworfen. Also Kiel führt 1-0, ist dann nur ein Punkt hinter euch zur Zeit. Ja. Wenn die das weiterführen und würdet ihr morgen verlieren, dann ist man eben, so redest dann immer von 5 Punkten vor dem HSV, aber es ist auch noch
Kiel, finde ich auch tatsächlich ein Phänomen, über das man auch in unserer Stadt, also ich weiß nicht, ob ihr viel über Kiel redet, wir nicht. Und ich fand das schon vor Weihnachten ein bisschen komisch, weil die einzige Mannschaft, die in der Hinrunde 10-mal gewonnen hat, war Kiel. Alle danach, der HSV, St. Pauli, Fürth noch nicht mal, wer war da noch, Düsseldorf, hatten 8 oder 7-mal gewonnen. Das heißt, die haben 2 Spiele mehr gewonnen als zumindest vor der Rückrunde. Und ich finde, das heißt was. Das heißt, dass die Spiele gewinnen können. Zu einer Zeit übrigens, in der wir keine Spiele gewinnen konnten. Genau, wir waren sehr viel besser, aber haben nur unentschieden gespielt. Die sich, wie Fabian Hürzeler gerade gestern in der PK sagte, auch wie Niederlagen anfühlten. Und natürlich für die Punkte auch, ja, kann man positiv sehen und sagen, diese drei Unentschieden mehr waren die 3 Punkte, die uns zum Herbstmeister gemacht haben. Oder man kann es negativ sehen und sagen, hätten wir diese Spiele gewonnen, weil wir besser waren.
Dann du weißt, wer Herbstmeister geworden ist, ne?
Ah nee, ja stimmt, Kiel. Ach, ja. Kiel. Ach, ja, siehst du, Sorry. Wir waren das gar nicht.
Nee, wir waren das nicht. Aber das finde ich ja auch, ich finde ja Kiel, fand ich immer scheiße. Warum? Klar, du steigst in die zweite Liga ab nach 53 Jahren oder was weiß ich, wann das war.
Und das vor 6 Jahren war es.
Ja, vor 7.
Ihr seid jetzt in der 7. Saison.
Ja, und was ich sagen will, ist, du steigst ab und dann denkst du, naja, egal, dann räumst du da alles auf und dann geht's wieder nach oben. Und das erste Spiel zu Hause gegen Kiel verlierst du 3-1.
Das ist ein echtes Trauma.
Und es ist immer, es kann immer noch einen auf den Deckel und noch einen auf den Deckel. Und so fing's an und mit Kiel ist unser, okay, jetzt haben wir, glaube ich, gerade irgendwie gewonnen oder irgendwie die letzten Spiele gegen Kiel waren okay, aber im Grunde genommen haben wir, glaube ich, also
gegen Kiel
6 Spiele
sehen Hamburger Mannschaften immer schlecht. Das ja. auch sagen, warum?
Ja, weil das alles Ex und sonst was und die wollten mal beim HSV spielen und so, ne?
Die ganze Stadt ist total motiviert. Kiel total. Ist seit 20 Jahren, ist es quasi das, so wie Kuba und die Karibik für die USA. So ist sozusagen Kiel für den Hamburger Fußball. Das ist ein Sauggebiet.
Und
das ist
alle
Ausbildungsgebiet Spieler. Und das finden die richtig scheiße.
Ja,
genau. Und wenn sie gegen den HSV oder St. Pauli gewinnen, dann zeigen sie es den arroganten Hamburgern mal so richtig.
Ja, natürlich, das sind alles Spieler, die entweder mal bei St. Pauli oder beim HSV gespielt haben oder spielen wollten.
Ja.
Und dann sind sie plötzlich im Volkspark oder sind am Millerntor und dann das ist eine Motivation, die...
Aber das geht den ganzen Vereinen so. Das geht dem ganzen Verein so. Dass die wollen im Grunde genommen, und ich habe ja mein Schiff da oben liegen in der Nähe von Kiel, und die sagen, was interessiert mich gar nicht, ob wir um Aufstieg spielen oder so. Mich interessieren nur 2 Dinge. Dass der HSV und der FC St. Pauli jeweils ihre 3 Punkte hier lassen, wenn sie hier spielen.
Ja, aber
das ist das Ziel.
Ich glaube, ihr habt gegen Kiel gewonnen und
wir spielen, glaube ich, noch einmal gegen die, oder?
Ja, ihr spielt noch einmal. Also man
in
spielt
Kiel.
Immer 2-mal.
Ja, in Kiel mal.
Aber die haben, glaube ich, gegen Kiel gewonnen. 5-1 oder irgend so.
Ja, wir haben
5-1 am Millerntor.
Das war doch das Tor des Jahres, soll es doch werden hier von.
Aber ich wollte nämlich sagen, Kiel immer scheiße gefunden und ich finde, dass die so ein bisschen unter dem Fokus HSV, St. Pauli jetzt vor allem und was weiß ich, Düsseldorf, sind die einfach mal Herbstmeister geworden. Und irgendwie haben die ja eine geile Truppe da, finde ich. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das ist ich kann es mir nicht erklären, warum ich die dieses Jahr nicht so scheiße finde.
Ja, es ist so Holtby, aussortiert.
Hier, wer ist denn noch?
Ab.
Hier
der Ab, ja, Ab. Aber also ja, Fiete Ab ist ja...
Aber Rehse war ja nur auch lange bei Kiel.
So, auf den haben sie übrigens in Kiel immer total geschimpft, weil er keine Tore schießt. So, jetzt kaum ist er nicht mehr in Kiel, schießt er ein Traumtor nach dem anderen. Aber ein geiler Buffer war auch schon da, fand ich. Ich habe den ein paar Mal gesehen, in Kiel auch gegen uns und auch gegen andere Vereine. Und wie der die linke Seite runtergejuckelt ist, mein lieber Scholli, ist nicht so schnell, er ist auch gut, kann gut flanken. Also, dass der irgendwann mal Bundesliga bei Hertha spielt, ist doch klar.
Ja. Walter war doch auch mal Trainer bei Kiel.
Oder? Ja, den hassen sie übrigens auch.
Ja,
in Kiel, weil er so eine arrogante Socke ist. Er war angeblich, war er in Kiel, wurde da irgendwie geehrt oder war bei einer Ehrung von einem Spieler, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann hat er vor dem Verein, der ihm die Chance zum Profitrainer gegeben hat, hat er gesagt, ja, wisst ihr was, das ist ja auch alles viel zu provinziell, kein Wunder, dass er nicht aufsteigt.
Oh Mann.
Und da haben sie gesagt, weißt du was, Walter, tu mir einen Gefallen, komm nicht wieder. Geh doch einfach zurück nach Hamburg, du Knackwurst. Das wurde mir erzählt.
Ja, das, kann also sein. Die finden es, sehr, es, sehr, es, sehr. Es gibt Leute, die Walter nicht so mögen. Ja, aber gut, okay. Es gibt auf Sky oder ja, man kann das auch auf YouTube gucken, eine, ich weiß, wie heißt das auf jeden Fall, so ein Typ, der geht zu den Spielern nach Hause und dann reden sie eine halbe Stunde lang. Und der redet mit Fiete Arp, besucht ihn in Kiel und wer sich das angucken will auf YouTube irgendwie, weiß nicht genau, wie das heißt, auf jeden Fall Fiete Arp und Sky irgendwie googeln. Und sehr sympathisch, muss ich sagen. Also wie Fiete Arp so selbst reflektiert über diesen Weg Bayern München und ja, eben, er hatte Therapie so in Kiel gemacht, sich mit sich selbst beschäftigt und versucht in Einklang zu bringen, den Sportler und den Privatmann.
Echt, die muss ich mir mal angucken.
Ja, es ist kurzweilig, also es ist auch nur eine halbe Stunde. Und es ist echt, der redet kein dummes Zeug, den sieht man bestimmt später nach seiner Karriere irgendwo im Fußball noch, da bin ich mir sicher. Und
weil er ja auch noch genug Zeit hat, ne? Er ist ja Baujahr 2000. Ja. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Fiete Arp. Er weiß das gar nicht, dass ich wie andere Leute, der Song, bei dem sie zum ersten Mal ihre Freundin geküsst haben in der Highschool, ist für mich Fiete Arp der erste Spieler, der Profi wurde und so alt ist wie meine Tochter. Also Baujahr 2000 und ich habe ja mit meiner Tochter sie hat bei Altona 93 gespielt und ich war Betreuer von der Mannschaft. Und wenn ich mir so angucke, was so für Jungs irgendwie aus Ottensen und Altona jetzt auch irgendwie so wie Willi damals irgendwie so Halbkarrieren gemacht haben. Mhm. Also schon mal so vor Profi-Studium, dann mal so ein in der ersten Mannschaft von Altona 93 gestanden oder mal Probetraining beim HSV gemacht oder so. Mhm. Aber so richtig Bock hatten sie dann nicht, das durchzuziehen, als dann irgendwie Mädchen und Clubs und vielleicht irgendwie auch Bier interessant wurden. Und da war Fiete Arp, so dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der erste Spieler beim HSV so alt wie deine Tochter. Und als ich das dachte, kam das Derby gegen den FC St. Pauli und da hatte er auf Instagram, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, so ein Scheiß St. Pauli-Posting gemacht.
Ja, okay.
Und geschrieben, wie scheiße er St. Pauli findet und HSV.
Ja,
und das sind alles Scheißzecken oder sowas.
Ja, sowas hat er so genau nicht geschrieben, aber
weiß es nicht.
Irgendwas.
Nee, es war sehr eindeutig.
Ja, es war sehr eindeutig.
Aber und es haben sich alle so dermaßen darüber aufgeregt. Ja. Und ich habe gedacht, warum riecht ihr euch denn auf? Wie geil ist das denn? Ein HSV-Spieler, der St. Pauli scheiße findet, das ist doch eigentlich das Normalste der Welt. So sollte es doch eigentlich sein.
Ich
fand das eigentlich sozusagen negativ sympathisch, aber ich konnte das durchaus verstehen.
Ja.
Und trag dem Jungen auch nichts nach und hab mich auch gefreut, als er jetzt bei Kiel quasi seinen zweiten Frühling kriegte. Und wenn ich so gucke, wie jung die alle noch sind, ne? Also ich meine, ich sehe ja meine Tochter regelmäßig und die ist ja so alt wie er. Und dann denke ich, Alter, der kann noch 10 Jahre Fußball spielen auf einem guten Niveau.
Ja, also er sagt eben, diese Hinrunde ist für ihn die beste Zeit, also abgesehen jetzt von diesem Hype in der Zeit beim HSV. Also er hat sich damals gewünscht, dass dieser Hype, weil dann eben auch das Spielerische nachließ, aber der Hype ließ nicht nach. Und das passte nicht zusammen. Und das hat er immer so ein bisschen drunter gelitten. Oder was heißt gelitten? Also das jammert auch nicht rum oder so. Also guck's dir mal an. Auf jeden Fall ist das für ihn jetzt die beste Zeit im Moment, wieder so nach Jahren, weil er in Kiel da angekommen ist. Leider, was heißt leider, für uns könnte man sagen, ist gut. Aber er ist ja wieder verletzt und aber er sagt, okay, es ist scheiße, dass ich verletzt bin, aber ich habe die erste Hinrunde in Kiel, wo ich mal gespielt habe und auch meine 5 Tore gemacht habe und damit ist er fein und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, dass, keine Ahnung, wann er da wieder spielen kann. Auf jeden Fall, das zu Kiel, zu Fiete Arp und die spielen immer noch, keine Ahnung, wie es da jetzt steht. Ihr wisst das ja eh schon, wenn ihr das jetzt hört.
Aber dann sprechen wir dann nochmal über den HSV und über den FC St. Pauli und diese merkwürdige Station, an der wir jetzt stehen. Diesen Scheideweg und ich bin ja noch gar nicht dabei, sozusagen so negativ rum zu auguren und den HSV jetzt abzuschreiben. Und wahrscheinlich ist das auch Bolls Wette und er sagt, okay, pass mal auf, ich habe eh keine Kohle, um jetzt noch irgendwie für 7 Millionen Innenverteidiger zu kommen.
Ja, es ist ja wieder, nee, natürlich, genau, es gab ja wieder ein...
klarkommen damit. Und außerdem, wenn du jetzt gegen Hertha gewinnst, gewinn mal lieber, dann haben wir auch erstmal wieder Ruhe.
Ja klar, das ist ja auch so das Ding, dann hat man kurz mal Ruhe, aber das Problem ist eben einfach das. Ich habe, als wir, du weißt es ja auch, wir waren ja eigentlich schon mit einem Fuß in der ersten Liga, Heidenheim, leider nach 15 Minuten Nachspielzeit und machte dann das Ding, wobei ich damals auch gesagt habe, wenn ich das einem Verein gönne, dann Heidenheim, aber ich bin quasi, als ist egal, jetzt will ich nicht wieder drüber reden, auf jeden Fall, so weit war man halt und dann war es klar, okay, Stuttgart, damals wusste man, Stuttgart war eben auf dem, dementsprechend, sonst hätten sie ja nicht Relegation gespielt, auf dem 16. Platz oder was. Und aber damals war schon Girassi, dieser Überstürmer, war schon da. Der hat auch ein Tor gemacht gegen uns, aber da, den hatte man noch nicht auf dem Zettel. Stuttgart war da schon auf dem Weg, so gut zu sein, wie sie jetzt im Moment sind. Keine Chance. So, und ich habe gesagt, geil, also das war jetzt unsere Chance aufzusteigen. Und nächstes Jahr Schalke, das wusste man ja schon, Schalke und Hertha, vergiss es. Und das ist das, was mich jetzt so aufregt. Schalke, Hertha, okay, vielleicht kommt Hertha noch ein bisschen, aber die sind nicht das Thema. Vor uns steht Kiel, vor uns steht Greuther Fürth, vor uns steht St. Pauli, die es aber auch so richtig verdient haben. Aber das sind die, die vor uns stehen. Also wieder ist es so, dass nicht die Mannschaft mit dem teuersten Kader vor uns stehen, sondern wieder irgendwie eine Mannschaft, die geschlossener oder besser spielt.
Ja, die eingespielte
und das,
Mannschaft.
Ja, und das ist das, was immer wieder so nervt, dass du jedes Jahr mit dieser, wenn du so ein Verein bist wie der HSV, und dann hast du irgendwie immer dieses Geld. Irgendwo kommt es immer her. Also wir werden, glaube ich, immer diesen Kater Wert haben. Das glaube ich einfach. Und deswegen werden wir auch, zum Glück ist es ja so, dass das Geld gewinnt nicht alle Spiele, aber du spielst halt oben mit.
Genau.
Und du wirst immer oben mitspielen, wenn du diesen Wert hast, weil du immer diese guten Spieler hast. Es liegt nur daran, aus diesen Spielern eben eine Einheit zu machen. Und das hat unser Trainer bisher nicht geschafft. Und deswegen, ja, come on, dann muss jetzt was Neues her.
Es ist übrigens, ich habe noch eine kleine Verschwörungstheorie für dich mitgebracht. Mhm. Eine ganz kleine nur. Ich habe mich gefragt, warum ist es beim HSV so ruhig? Also in der, sozusagen in der Vorstandsebene, auf der Sportebene, wieso gibt Kühne keine Interviews? Was ist da los? Und ich glaube, dass die sind gerade damit beschäftigt, die HSV AG in eine HSV KG auf Aktien umzuwandeln und träumen alle von den 130 Millionen, die sie in Hamburg und Umgebung einsammeln wollen.
Ja.
Und träumen alle schon, die sind alle schon in der nächsten Saison.
Hast du sich geschickt irgendwie heute irgendwas, so dass wir das Geld, oder erzähl mal weiter.
Weil ich weiß nicht, ich wollte es vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es nicht geschickt, aber auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Bolt jetzt sagt, okay, normalerweise müsste ich, aber das gibt viel zu viel Unruhe. Wir lassen das jetzt erstmal so, vielleicht schafft Walter das ja. Und wenn nicht, dann haben wir nächste Saison, können wir den Nachwuchs von Real Madrid einkaufen und dann geht's mal richtig los.
Ich denke auch, dass da Dinge im Hintergrund sich abspielen, von denen wir nichts wissen. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz gut, dass man nicht, das ist, wie du sagst, eben nicht so rumort. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist da überhaupt oben verantwortlich? Wer könnte wen rausschmeißen? Komm mal, und ich will da gar nicht drüber reden, denn, weil ich auch in letzter Zeit gar keine Lust hatte mehr, mich darüber, über diese Geschichten so zu informieren, sondern mehr so über das Sportliche. Also, mal gucken. Also wie gesagt, deswegen sage ich, mach weiter und wir schauen mal, wie es wird. Natürlich muss man den HSV, darf man ihn nie abschreiben. Aber du stehst eben jetzt auf dem 4., 5. Platz und das ist eben scheiße, wenn man diesen Kader hat, dass das immer wieder so ist. Denn es ist ja so, im Grunde genommen sollten wir nicht nur irgendwie Erster sein, sondern mit so einem Kader auch mal 5 Punkte Vorsprung haben. Das ist es ja, dass du, guck mal, du spielst so scheiße und bist ja eigentlich trotzdem oben. Das bedeutet doch, wenn du ein bisschen geiler spielen würdest, würdest du mal 6 Punkte Vorsprung. Und das ist doch eigentlich der Anspruch. Das soll jetzt nicht arrogant sein, weil das
klingt ja schon wie ein St. Pauli-Fan.
Nein, aber das ist, es ist so, das müsste es eigentlich mal sein, wenn es gut läuft.
Also genau dieselben Sätze habe ich gehört, als wir vor der Winterpause die drei Unentschieden eingefahren
haben. Ja, aber das ist...
Ey, da hätten wir 6 Punkte Vorsprung und wir hätten sie verdient und wir wieso genau. nicht und...
Aber das fand ich so wieder da, so sympathisch. Also, komm, wir wissen doch beide, wir müssen uns nichts vormachen. Wir gehen respektvoll miteinander um, aber hey, wir spielen ja auch beide sogar noch in dieser Saison um den Aufstieg. Also noch mehr gönnt man dem anderen eben natürlich keinen Sieg.
Und, nein, natürlich ne? nicht.
Nein, und deswegen Zumal ist es natürlich wie die Freude groß gewesen, als der HSV seinen Triple da hingelegt hat, Elversberg, Dings und Dings. Aber ihr habt das dann auch nicht ganz so scheiße, aber auch unentschieden gegen Osnabrück, unentschieden gegen Wiesbaden, glaube ich, oder so. Ne?
Ja, genau.
Also auch da, wo die Punkte eigentlich auf dem Tablett liegen müssten, nimmt man sie dann mal nicht mit. Und ja, komm, das ist eben so. Ne? Das ist gut, dass es so ist. Aber trotzdem sehe ich diese Beständigkeit bei St. Pauli, diese Ruhe. Und denke, ja, so
aufsteigen, die kannst könnte, du aufsteigen. Die könnte jetzt vorbei sein, die Ruhe. Ja. Also bin ich echt gespannt.
Was denkst du? Also wir müssen ja noch nicht über morgen reden. Ich will gleich nochmal auf den Pokal kommen.
Können wir gerne machen.
Also, lass mal kurz darüber reden. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Also, ich habe mir das ganze Spiel angeguckt. Du auch. Du warst im Stadion. Und wir beide wissen, also wir haben ja schon mal darüber geredet, was der Unterschied ist zwischen dem, was ich erlebt habe und dem, was du erlebt hast.
Es sind komplett zwei andere Spiele, würde ich sagen.
Ja, also nicht komplett, obwohl, aber. Sie haben eine gewisse Parallelen, aber also was ich sagen wollte, ich bin irgendwie 4-5 Stunden hingefahren und musste noch in der Nacht 5 Stunden zurückfahren als Verlierer. Das war's. Ja, aber im Grunde genommen war es auch bei dem Spiel so, dass im Grunde genommen, also zumindest am Ende, wobei ihr mehr so wie Hertha, also wir haben gegen Hertha ja immer in der Nachspielzeit der 90 Minuten und der Verlängerung immer noch einen reinbekommen. Und ja. Bei euch, ihr seid eher so die Hertha, die einen reingemacht haben. Ja. Also ich weiß nicht, was du so an Bildern gesehen hast im Nachhinein, aber ich habe es ja am Fernseher gesehen. Und Hürzler ist ja wieder vom Platz gestellt worden und ging dann gleich so in die... musste dann irgendwie so zwischen den Fans stehen. Das fand ich sehr lustig. Und die haben ihn natürlich so, hast du diese Bilder gesehen?
Dass beim Tor haben sie ihn aufgefressen.
Ja, erst haben sie ihn so, ja, so Schulterklopfen, geiler Typ und so. Aber eigentlich denkst du ja, fuck, es ist vorbei. Also noch 3 Minuten oder genau. was. Eine Minute. Und dann machst du das Ding. Wie geil. Und dann siehst du ihn, ich weiß, die Bilder wirst du auch gesehen haben, wie
ja,
er
die hab
die Kamera, ja. dann er so, au ab. Also dann, er ist, ja, will halt nicht so diese Gefühle so jetzt so zwischen den Fans und dann so jubeln, aber wie geil ist das, ne? Aber
also ich habe meinen ersten Eindruck von Fabian Hürzeler habe ich komplett revidiert. Ich halte ihn immer noch für eine Persönlichkeit, mit der ich jetzt, wenn wir uns kennenlernen würden, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir uns großartig sympathisch wären. Der hat eine sehr, sehr große Klarheit und Distanziertheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er eben diese Emotionalität und die kommt dann eben in diesen Momenten raus. Und das sind natürlich die Dinge, die ich total toll finde.
Ey, komm,
also, da wird dein Trainer auf die Tribüne geschickt und dann tanzt er da rum und schreit.
Aber trotzdem hat er ja noch, dann eben trotzdem noch so die Kameras, komm, lass das, also da will sich nicht so zeigen, dann so, ne?
Nee, ich glaube auch,
dass er eine Art von Schwäche ist.
Ja, ich glaube,
er sich zu sehr freuen ist eine Art von Schwäche.
Ja.
Einige Trainer schaffen das, dass sie so.
Ja, naja.
Ja, weil sie auch wissen,
dann kann er erst 30 Jahre alt, ne?
Nein, das ist
noch nicht so alt.
Nein, er freut sich ja gar nicht zu sehr, das meine ich ja. Er weiß jetzt schon im Grunde genommen, du musst mich jetzt nicht filmen im Moment, weil das ist dumm, weil ich stehe hier zwischen Fans und klar, dass sie mich dann so vor Freude würde man machen, wenn man hat schon was im Tee und so. Und das ist einfach eine ganz dumme Situation und er wurde auch ehrlich gesagt nicht mehr nach dem Tor im Fernsehen gezeigt. Also während des Elfmeterschießens keine Kameras. Ich glaube, das haben die irgendwie gesagt, geht nicht. Irgendwie so bin ich der Meinung, kann weil ich es ja gesehen habe im Fernsehen.
Ja.
Ja, das ist natürlich, es ist, aber reden wir mal über den Pokal, über die ganze Geschichte. Ich hatte das auch schon mal geschickt. Diese neue Idee im Grunde genommen, dass du im Pokal erstmal einen anderen Torwart spielen lässt.
Ja, das ist bei uns schon übrigens schon länger.
Ja. Das gab's bei uns also schon auch schon.
Vor Hürzeler.
Das gibt's bei uns auch schon irgendwie länger gefühlt, glaube ich.
Wir sind nur nicht so weit gekommen.
Aber es wird auch darüber geredet, und da komme ich auch nochmal zum HSV gleich, dass er, und ich habe mir das nochmal genau angeguckt, Saad und Sarikalis, heißt er
Saad? Manolis Saligakas.
Ja, Saligakas. Es stehen mindestens.
Den Namen solltest du wissen, wenn du das nächste Mal in die Taverne gehst, in der Ecke, um die Ecke, das ist, wird
sein Sohn oder was?
Vorne hinleben, wird aber vorne an der Tür abgefragt.
Okay, okay. Ja, schreib mir gleich nochmal auf. Ich habe es nochmal gesehen, die stehen mindestens die letzten 10 Spiele und auch einige davor, dann gab es mal irgendwie, ich weiß nicht, ob einer verletzt war. Mhm. Aber die stehen in der Anfangsformation, und es wird darüber gesagt, dass Hürzeler sich da ein bisschen vercoacht hat.
Ja.
Er hat sie sofort gebracht.
Verzockt.
Er hat sie sofort in der zweiten Halbzeit gebracht.
Ja. Und es auch offensichtlich ist, dass die beiden Seiten nicht so funktioniert haben wie mit Manolis Saligakas vor allem.
Und das ist so eine Sache, wo ich mich frage im Moment. Der HSV gegen Hertha. Ich weiß, dass Glatzel, alle wissen, wenn, also Glatzel schießt so viele Tore nun auch nicht, aber er ist eben irgendwie da und ist gefährlich. Du bringst einen Stürmer, wir haben Nemeth, ihr habt auch einen Nemeth.
Ja, aber der ist Verteidiger.
Ja, unser ist ein Stürmer und ist eigentlich nicht erfolgreich, kann man sagen. Wenn er reingebracht wird, ein Tor geschossen. Also man kann nicht sagen, dass da irgendwie, also der kann Glatzel nicht ersetzen. Er hat die ersten 70 Minuten gespielt. Wir haben ja unsere Tore gemacht in dem Spiel gegen Hertha, darum geht's nicht. Aber er hat die ersten 70 Minuten, er hat die noch nicht mal zur Halbzeit raus. Also klar, wir haben anderen Torwart. Ich bin ja nicht der größte Fan von unserem Heuer Fernandes, obwohl der so statistisch geile Geschichten hat, aber der ist eben auch so ein Slapstick-Typ, dem schießen die dauernd durch die Beine und was weiß ich. Ist egal, da will ich ja nicht von anfangen. Also dieser Raab heißt unser zweiter Torwart, aber war echt auch nicht gut an dem Tag. Und sowas sehe ich jetzt auch natürlich bei euch. Im Grunde genommen wird gesagt, dass er schuld ist an dem, klar, aber irgendwo, also der Elfmeter, den hat er verschuldet, aber irgendwo, ja, wenn der Stürmer auf dich zuläuft, dann passiert das. Und beim 2:0 hat er, oder 2:1, oder hat er eben so einen Abpraller da, und dann ist der Takahana da.
Also mir hat übrigens mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, der Unterschied zwischen einer Wahl und einer Entscheidung ist, dass du bei einer Wahl die Konsequenzen kennst. Das Problem an der Entscheidung ist, du weißt nicht, wie es ausgegangen wäre, hättest du dich anders entschieden. Das ist das sozusagen das Merkmal einer Entscheidung.
Naja, aber man muss
doch. Und ich finde, und ich habe dazu zwei Meinungen. Die eine Meinung ist, diese Logik dem FC St. Pauli, gerade dem FC St. Pauli, da kann ich mich richtig drüber aufregen, über diese Logik. Wir haben jetzt 3,5 Millionen Euro verloren. Die gehen auf das Konto von Burchardt, der die Fehler gemacht hat. Der hat verloren für uns und entschieden hat, dass Hürzeler alles pfeifen. So. Ich weiß ganz genau, dass diese Knackköpfe, die das schreiben oder sagen, dass die letztes Wochenende, als wir in Düsseldorf gewonnen haben, Fabian Hürzeler in den Himmel gehoben haben, ob der Dinge, die er da
ja, aber gut,
in der
aber,
Mannschaft macht. Und das Zweite.
Ja, aber da ist er ja mit Vasil und.
Ja, aber
und
ein Spiel mit, verlieren, also.
Ich sehe das, ich
meiner
habe.
Noch, Ansicht, ich bin nicht der Meinung, dass man, und das ist dasselbe wie mit den individuellen Fehlern bei Walter. Ich finde das auch eine sehr unangenehme Art, als Trainer von individuellen Fehlern zu sprechen.
Es ist unangenehm, weißt du,
weil es nicht stimmt.
Und weil es ablenken soll von deiner, als Trainer, von deinen Fehlern, weil du immer nur sagst, die individuellen Fehler. Ich habe ja alles richtig gemacht, Taktik ist alles richtig. Aber wenn der Spieler da jetzt, da kann ich ja nichts für. Doch, du kannst auch was dafür, denn du trainierst sie seit 3 Jahren, also jetzt im Walter, und dann musst du entweder, hast du die mal so hinbekommen, dass sie eben ihr Können abrufen, das sie ja scheinbar mal gehabt haben, bevor sie zu uns gekommen sind. Und weißt du, und hast, gibst ihnen ja irgendein Selbstbewusstsein
so
mit durch irgendwelche Dinge.
Das und auch
dann passiert das nicht, dann passiert so eine Scheiße nicht, denn das sind keine Spieler, das sind gestandene Profis, die sehr viel abgeliefert haben in ihrem Leben. Und das ist doch deine Aufgabe als Trainer, dass du Das, bei den Abrufs, das ist deine Aufgabe. Du bekommst die besten Spieler, weil der Verein groß ist, weil da Geld ist. Und deine Aufgabe ist, daraus jetzt was zu machen. Und wenn es nach 3 Jahren immer noch so eine Scheiße da hinten abläuft, dann kannst du doch nicht davon reden, hier individuelle Fehler.
Nein.
Weil irgendwo...
Also nicht nur deswegen, Leute. Weil ich auch glaube, dass das Kernproblem von Walter ist, dass er, deswegen frage ich mich immer, warum der angeblich so beliebt ist in den Mannschaften, aber
es ist ja gar nicht
keine
so.
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, warum lieben wir dieses Spiel? Weil es so komplex ist, dass du es nicht vorhersagen kannst. Du hast vorhin gesagt, Geld schießt keine Tore. Geld gibt dir die Eintrittskarte quasi, um oben mitzuspielen. Aber es schießt nicht den Aufstieg. Sonst wäre ja von vornherein klar, dass der HSV aufsteigt. Das ist das, was uns an diesem Spiel so fasziniert. Weil es komplex ist. Und deswegen kannst du nicht sagen, Burchard hat das Spiel verloren oder Hartl, weil er nicht reingeschossen hat. Ja, natürlich. Da an diesen Situationen manifestiert sich die Niederlage. Das ist doch vollkommen klar. Aber die Situationen sind so komplex. Das ist ja auch das Problem aus meiner Sicht vom VAR. Warum funktioniert das beim American Football, dass sie nach 20 Sekunden, nachdem sie die Flagge geworfen haben, irgendein Typ sagt, Number 9 Defense Penalty Schnutzi-Wutzi. Warum?
Was keiner versteht und dann alles. Okay.
Also erstens, was keiner versteht, das ist eher beim Rugby so. Da erklären ja die Schiedsrichter den Spielern, warum sie das jetzt entschieden haben. Aber beim Fußball ist es so, dass dieses Spiel ist einfach überkomplex. Das ist so ein bisschen wie mit dem Schmetterling. Der wird vorne links in einen Zweikampf verloren und dann landet er hinten nach 3 Spielzügen im Tor, weil eben nicht ein individueller Fehler passiert ist, sondern da sind 15 Fehler passiert. Oder lass es 3 oder 4 sein. Burchard ist doch die ärmste Sau, der war durch.
Nein,
so, also warum war der durch? Weil der Pass gut war, weil es nicht abseits war, weil wie auch immer. Und dann hat er daneben gegriffen und den Typen getroffen. Also es hätte ja auch sein können, dass die kalibrierte Linie an 5 mm weiter links gewesen wäre, dann wäre das kein Tor gewesen, dann hätten wir gewonnen. Dann hätte Hartl die 100%ige gemacht und dann hätte kein Mensch mehr darüber gesprochen.
Nein, also pass auf, ich habe während des Spiels noch gesagt, es ist... Weil der Kommentator, das kannst du ja auch nicht wissen, die ganze Zeit, ja, Burchard, erst den Einfehler, jetzt der Arm. Und ich dachte, bist du dumm oder was? Habe ich gedacht, okay, ein Elfmeter, du stoppst dann Stürmer, okay, passiert. Aber das andere Ding, das passiert so viel, du kriegst einen Ball aufs Tor und so viele sind nicht Manuel Neuer oder sowas, die Abpraller und dann nimmt er den Stürmer. Und in dem Fall war das der Düsseldorfer Stürmer einfach... Ja, einfach auf gut Glück so nach vorne geprellt. Eingenommen, hat er nur ein Stück vor sich gedings, wenn er ein bisschen zackiger gewesen, hätte er den vielleicht selber noch aufgefischt, aber auch weil der Stürmer so nach vorne das irgendwie gewollt hat und so, ja, Pech. Aber auf keinen Fall, das sind 2 Sachen, die hätten auch einem anderen gestanden. Ja, er hat ansonsten eine gute Leistung. Genau. Und er war ja auch kurz davor, der Pokalheld zu werden. Ne? Das ist dann nicht passiert. Aber weißt du, so dicht liegt's halt beieinander. Ja, genau. Deswegen, es ist nicht so, dass er so, diese Dinge, diese 2 Tore, die passiert sind, sind ganz normale Tore. Das ist nicht so, der Torwart hat irgendwelche Aussetzer gehabt. Nee, also habe ich so während des Spiels gesagt. Für mich war es Hartl, der den Unterschied hätte machen können. Das Ding, wo man sagt, 100%ige, ist eben einfach so, du kriegst durch Zufall plötzlich, also der Typ, der diese Möglichkeit für Hartl am Ende ermöglicht hat, ist ein 18-jähriger, unerfahrener Spieler, der hätte beinahe wirklich, also einen schönen Einstand gehabt. Und Hartl hat's, ja, du kriegst es auf dem falschen Fuß, obwohl es eindeutig sein muss. Was ich aber sagen muss, ist, da hab ich mir nochmal angeguckt, es ist einfach so, diese 11 Meter, ne? Ich meine, Kastenmeier hat schon am Samstag einen Elfmeter bekommen. Den hat Hartl reingemacht. Dann kriegt er wieder einen Elfmeter und der war echt, also wenn du es anguckst, für mich scheiße geschossen. Ja. Und er war fast auch dran. Und da hat sich Kastenmeier gesagt, wenn der Typ nochmal auf mich schießt, dann warte ich bei diesem Tippel rumgelaufe, bis der schießt und dann springe ich dahin. Beim ersten Mal ist er ein bisschen weit rausgekommen. Beim zweiten Mal hat er genau das gemacht, gewartet und Hartl schießt sie ja auch sonst präziser. Aber an dem Tag eben nicht. Und es waren einfach schlappe Schüsse, die, wenn du in der Mitte stehen bleibst und dich nicht zu, das ist ja seine Idee. Er wartet, bis der Torwart sich entschieden sich bewegt, hat. Und wenn der Torwart sagt so, leck mich am Arsch, ich warte, bis du dich entschieden hast und dann gehe ich dahin. Beim ersten ist ihm das ja nicht gelungen, obwohl er sich dran war, also im Spiel noch und dann am Ende ist ihm das gelungen. Ne? Und so hat er das irgendwie, ja, das taktisch, ja, es ist natürlich traurig.
Jetzt ist Carsten Meyer auch der beste Torwart der zweiten Liga.
Ja.
Neben dem aus Fürth gegen den
WSV. Aber ich finde es irgendwie, ich finde es so irgendwo auch noch nicht mal irgendwie jetzt so, oh, das ist also jetzt für euch so schlimm, weil er hat einen Elfmeter reinbekommen im Spiel davor und ihr habt gewonnen. Er hat in dem Spiel einen Elfmeter von Hartl bekommen genau. Und dann liest er ihn irgendwann mal. Dann sieht er mal, okay. Ja, und, ne?
Er hat ja auch gesagt, Interview in der Mixzone danach, hat er gesagt, ich habe gewusst, er schießt nicht nochmal dieselbe Ecke.
Ja,
aber das hat er sich gedacht.
Aber ganz ehrlich, es ist bei, wenn du so das guckst, bei Hartl einfach, das war nicht sein Tag, glaube ich. Ihm fehlte so ein gewisses Selbstbewusstsein oder irgendwas war da. Du bist dann der fünfte Schütze und dann, ja, das ist dann eben einfach so, fuck it, ey. Ne? Also, so passiert's. Und
also auch von meiner Seite überhaupt gar keine Hard Feelings oder so.
Ich finde,
also
keiner ist beim ist passiert so.
Ich habe übrigens noch nie einen Elfmeterschießen am Milan-Tor. Ihr seid das ja gewohnt. Ihr macht das ja immer in der Europa League oder wenn ihr die Champions League gewinnt. Aber wir hatten am Milan-Tor hatte ich noch nie einen Elfmeterschießen. Das war das erste Mal. Also
ich habe auch,
das hätte ich natürlich
ich
gerne
gewonnen. Habe auch, das sage ich dir ganz ehrlich, im Pokal haben wir echt viel Elfmeterschießen gehabt in den letzten Jahren und auch viel gewonnen, muss ich sagen. Und ich habe das erste Elfmeterschießen meines Lebens im Stadion gegen Hertha gesehen und leider. Und da war auch eben so.
Ach, war auch dein erstes.
Aber, das ist ja, das war mein erstes. Und das habe ich leider, ja, ich überlege so, nee, ich habe kein anderes jemals gesehen, weil das geht ja nur bei Pokalspielen und so viele Pokalspiele weiß ich aus dem Kopf schon genau, dass ich so viele nicht gesehen habe. Nee, das war mein erstes und auch bei uns, denn Königsdörfer ist einfach so im Moment in einer Verfassung, also das ist ja nichts mit Taten zu vergleichen, gar nichts. Aber der ist eben einfach im Moment nur scheiße, Königsdörfer. Und dann schießt er natürlich auch daneben. Ne? Also es ist einfach ein vercoachtes Spiel. Es geht mir jetzt so ein bisschen darum, es gibt Bayern München mit Kane.
Ich weiß, du meinst, dass man seine beste Elf aufstellen
ja, muss, also ich meine, wenn Vasil, also ich finde es ja noch nicht mal, dass das jetzt überhaupt an dem Torwart lag. Aber wenn deine besten Leute eben andere sind, wenn du jedes Ligaspiel jetzt Saad und Sarriakas aufgestellt hast, klar, du rotierst und sowas, aber irgendwie ja, wirkt es so,
englische Woche,
es ist auch. Viertelfinale und du bist dieses Jahr vielleicht mit einem Sieg im Halbfinale könntest du gegen, was weiß ich, Hertha oder
Kaiserslautern
spielen, ja. So war es ja, so könnte es ja sein. Das heißt also, dann verlierst du sicherlich gegen Leverkusen oder so, aber du stehst im Pokalfinale, Alter. Ich meine, und das ist so, dass man da dann nicht irgendwie
ja, das
sagt,
stimmt.
Alles rein, also das Beste, was ich habe, rein.
Ich finde auch, dass das ein Argument ist. Ich finde auch, dass man dieses Argument als Trainerstab mit der Mannschaft diskutieren können sollte. Ich kann aber auch das Gegenteil verstehen. Also du hast eine Saison, wo klar ist, dass Feldspieler immer die Gelegenheit haben, durch Verletzungen oder durch Sperren oder durch Trainingsleistungen die Chance haben, heranzukommen, reinzukommen, sich festzuspielen. Das haben Torhüter nicht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du als Trainerstab vor der Saison Agreements machst. So wie damals Stanislavski gegen den HSV 2010 schon Wochen vorher Benedikt Pliquet gesagt hat, hier Alter, du bist eigentlich nur Nummer 3, aber das Spiel gegen HSV, das spielst du. Mhm. Wenn du jetzt die Füße stillhältst und gut mitmachst und hier keine schlechte Stimmung machst im Kader. Und ich glaube, darum geht's. Ich glaube, es geht um Teamhygiene, um Teammanagement, um Kadermanagement. Es geht einfach darum, dass die Leute, die genau wissen, dass sie kaum Einsatzzeiten kriegen, sich ja auch im Team engagieren und dass sie dafür einfach einen Deal haben.
Ja, aber ich.
Und das ist der Deal. Du spielst unsere Pokal.
Ja, gut, aber ich sehe das noch nicht mal das Problem, dass dieser Torwart irgendwie schlecht oder wäre, also als
es war ein anderes Spiel.
Sondern,
es war ein anderes Spiel.
Nein, aber was ich sagen muss, du bist eben mit einem Torwart die ganze Zeit, spielst du die ganze Saison und vielleicht auch recht erfolgreich. Und das bedeutet ja nicht nur, dass der in seiner Position als Torwart gut ist, sondern dass er mit den Leuten, mit denen er spielt. Ja,
genau.
Ein Torwart ist ganz wichtig, wie sie sich verlassen. Die Verteidiger wissen, wenn ich ihm da den Ball hinspiele, dann macht er das und sowas. Ja. Und all das gibt es nicht. Hertha hat in diesem Pokalspiel, wo sie jetzt 4-1, wie viel war das jetzt? 3-1 verloren haben, gegen Kaiserslautern, einen Torwart gebracht, der die ganze Saison nicht gespielt hat. Der war irgendwie draußen, weil er irgendwie so eine Prügelaktion oder sowas und durfte leider nicht gegen uns, sondern der Torwart, der eigentlich eine gute Leistung abgeliefert hat, die ganze Saison spielt, auch die ganzen Pokalspiele, die sie gewonnen haben, und dann bringen sie den. Da denke ich mir schon, wow, also das ist doch auch ein Aufbauding. Also du spielst, und das ist ja auch schon ein Unterschied, ob du es jetzt irgendwie auf dem Trainingsplatz schon immer übst, auch mit dem zweiten Tor. Im Stadion, vor dem Publikum, vor den Massen, hast du über die Saison gewisse Sachen abgeliefert. Gut, klar, also nachdem sie jetzt 3-1 gegen Wien Wiesbaden verloren haben, haben sie vielleicht gedacht, ja, das kann jetzt auch nicht schlechter werden. Aber es ist schon irgendwie eine Sache, da frage ich mich, ist das so schlau und wird das weiter beobachten?
Du hast es ja gesagt, das ist eine Mode. Ist das eine Mode oder ist das einfach?
Ja, ich glaube, es ist eine Mode, die bald wieder vorbei ist. Also ich will, also sowas wie, das ist eine Mode und auch ein bisschen eine Dummheit, so dass jetzt Hürzeler nicht seine besten Leute von Anfang an bringt, mal abgesehen vom Torwart, dass der HSV da, dass wir da mit einem Stürmer starten, der einfach nichts bisher abgeliefert hat im Viertelfinale in Berlin.
Also ich zitiere mal Willi, der in deinen Horn bläst. Willi hat gesagt, wer so aufstellt, dem ist der Pokal nicht wichtig genug.
Ja, das sagen dann ja auch. Es wurde ja auch über Walter gesagt, nee, du willst doch jedes Spiel gewinnen, du fährst da hin und warum willst du nicht gewinnen? Und ich weiß, was ich auch so dumm finde, wenn ja, die Doppelbelastung, ja, come on, ey, die Doppelbelastung, das ist doch nicht, das motiviert
hat,
doch
eher. Das hat meiner Ansicht nach mit Teamdynamiken zu tun. Du kannst, also warum sind dann die ersten 11 oder sagen wir mal die ersten 13 so gut, weil die anderen auch zurückstecken, weil die anderen keinen Ärger machen, weil die anderen sozusagen die 13 supporten. Warum supporten die? Weil das Teamgefüge stimmt. Warum stimmt das Teamgefüge? Weil die auch mal dran sind.
Ja, aber
so, und im Grunde genommen ist das eben keine Frage von ich bringe die 11 Besten und die anderen können mal sehen, wo sie hinkommen, sondern das ist einfach ein Team.
Ja, aber weißt du was? Dann mach es doch nicht beim Pokal, wo es immer nur am Ende gewinnst du oder du fliegst raus.
Oder mach es dann beim Pokal, aber nicht im Viertelfinale.
Nein, ja, oder mach es einfach in der Liga. Ja. Nimm doch mal einen anderen Torwart rein, wenn es okay, dann ist man wieder oben, ist man wieder
hoch. Hat St. Pauli übrigens mal probiert eine Zeit lang, ich glaube ein paar Monate sogar, mit Himmelmann und Philipp Heerwagen, weil beide wirklich mindestens gleich gut waren. Und ich weiß nicht, welcher Trainer das war, Konchinski vielleicht, Ewald, weiß nicht mehr ganz genau. Aber das war eine Idee von 2, 3 Spielen, vielleicht 4, vielleicht 5, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann hat sich das auch.
Ich glaube, es ist völlig klar, warum es gemacht wird. Um genau das, was du eben gesagt hast, um diesen Spielern, es gibt ja auch bei uns einen dritten Torwart, der so viel für die Stimmung sorgt und einfach so, und du lässt Leute, kannst sie nicht immer nur in Freundschaft spielen lassen.
Da muss es auch schon um was gehen.
Es muss auch um was gehen, aber es muss nicht immer um alles gehen. Und beim Pokal geht es immer um alles.
Ja,
das heißt also,
da wäre ich sogar bei dir.
Also
sozusagen Viertelfinale, Pokal, die beste 11 und dann der Deal, ihr wechselt euch die nächsten 4 Spiele in der
irgendwie
Liga.
So, irgendeine Idee finden die zwei jetzt noch, die keiner macht, aber dass man sagt, okay, jetzt spielst du mal oder und dann ist ja auch, es ist ja so, wenn dann der Mann im Tor, ich meine, es passiert ja so, dass der Torwart sich mal verletzt und der Ersatzmann dann eben auch auf gut abliefert. Jetzt irgendwie so. Und so würdest du es eben trotzdem mal vorher machen und so. Und wenn es dann schief geht, dann muss man eben sagen, okay, das geht eben nicht mehr. Aber doch nicht dann, wenn es danach dann vorbei ist. Also, ja, aber ich will jetzt auch gar nicht sagen,
dass es schiefgegangen ist, ist ja jetzt sozusagen ja Geschichte und Fakt.
Aber
die Frage ist ja, was bedeutet das? Ich muss aber ganz kurz auf Toilette, deswegen
will wir machen mal auf
Pause drücken.
So, weiter geht's. Okay, also im Grunde genommen, wir haben darüber geredet. Mal gucken. Also,
aber ein Strick drehen würde ich nicht. Sondern das Gegenteil. Ich würde sagen, ja. Er hat ja auch gesagt, ich mache das nochmal. Die Entscheidung treffe ich, würde ich nochmal so treffen. Und da höre ich auch so ein bisschen Trotz raus. Und da, das ist etwas, was, glaube ich, Trainer entwickeln, wenn sie jede Woche mit diesen komischen Journalisten, die ja sowieso keine Ahnung haben, zusammensitzen und dann irgendwann auch trotzig werden, wenn dann die dritte Frage so, jo, sie haben ja, warum
nein,
haben
nein, es ist einfach, gestellt? Es ist einfach eine, wenn man ganz klar darüber nachdenkt, ist es einfach eine dumme Entscheidung. Und zwar nicht unbedingt nur der Torwart, sondern in eurem Fall mit den beiden Spielern, die ich genannt habe, und bei uns auch, dass du mit einer Mannschaft aufs Feld geht, mit der du in der Liga niemals beginnen würdest, wenn du die anderen hast. Und dass du die anderen spielen lassen musst, weil das wichtig ist fürs Team, das ist klar. Du musst aber einen anderen Weg finden. Der Weg im Pokal jetzt die Schlechteren spielen zu lassen, ist nicht der richtige. Kann nicht der richtige sein. Denn es ist nicht in einer zweiten Halbzeit manchmal nicht aufzuholen, was du in der ersten Halbzeit nicht gemacht hast. Und die Gegner sind oft, Düsseldorf steht, oder die stehen mit ihren besten Leuten da oder so. Und die sind hoch motiviert und nutzen sowas dann aus. Also, dass ein Saarbrücken gegen Bayern ohne, okay. Ich meine, Kane gegen Saarbrücken musst du hast so gute Spieler, du kannst sowas eigentlich nicht verlieren. Aber es ist schon, das wird er nicht nochmal machen, seinen besten Mann nicht bringen auch dann.
Ja, es ist vor allem auch eine Ansage, die anderen natürlich reizt. Ne? Also, die kommen nicht mit ihren besten Leuten, dann wollen wir denen mal zeigen, wo der
ja, das ist doch sowieso Badel, so,
dass Most der holt.
Gegner oft, wenn es jetzt nicht die gleiche Liga ist oder selbst dann, dass man eben hoch motiviert ist und da muss man wissen, die haben ja schon irgendwie eine Schippe durch diese Möglichkeit oder überhaupt so, legen sie schon eh drauf und du baust einen runter, versuchst irgendwas Neues. Ja, egal.
Das war jetzt, glaube ich, bei Düsseldorf nicht der Fall. Die werden jetzt nicht gesagt haben, Düsseldorf ist eine Gurkentruppe, gegen die nehmen wir mal. Also tatsächlich,
ja, aber sie spielen.
Also ich habe mir gedacht, und ich habe mir das schon beim letzten Pokalspiel gerade überlegt, gegen wen war denn das? Das habe ich mit Willi im Aalhaus gesehen. Gegen wen haben wir davor gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, Osnabrück?
Nee, gegen Osnabrück habt ihr nicht gewonnen, aber ihr habt hier am.
Nee, es war auswärts. Da habe ich im Fernsehen mit Willi gesehen.
Achso, Pokal, Homburg.
Homburg, genau. Da war die erste Halbzeit auch total verhalten. Da hat man das Gefühl,
ja, da war
St. Pauli hat irgendwie Angst.
Das
hat sich Solidaritäts- jetzt gegen Düsseldorf wieder.
Tor auch
ja, Ball. Genau. Das ja, genau,
ist anders gelaufen, aber.
Dieses Holpertor, das ja komischerweise nicht zum Kacktor des Jahres nominiert
wurde. Das wurde noch nicht mal in die Dings aufgenommen. Nee,
schönen Gruß nach Bremen oder zum WDR an Herrn Zeigler.
Er hat das gemacht.
Ja, okay. Ja, das ist sehr lustig. Aber ich glaube auch nicht, dass Heuer Fernandes gewonnen hat. Ich glaube. Da lagen noch lustigere Kacktore vorne. Also,
das war zwar dumm, aber die anderen waren teilweise so wirklich, der eine Spiel, also die eigene Mannschaft mit über drei Stationen. Ich meine, ich muss sagen, unser Ambrosius.
Ist ja auch drei Stationen.
Das waren auch drei Stationen. Das war schon wirklich unglaublich gut. Aber da waren noch so ein paar Sachen dabei, die noch lustiger waren. Aber scheiß drauf. In den hohen Ligen gab es nichts anderes. Aber egal. Aber man sieht ja, es ist jetzt nicht so, Gott, dass das jetzt irgendwo jetzt noch irgendeine Rolle spielt in im Rückblick oder sowas, gab's nicht.
Wir wollen, wir haben ja jetzt entweder die Zukunft abwickelt oder die Vergangenheit. Du hast mich ja gefragt, wir wollen ja nochmal über den Kaiser sprechen.
Ja gut, ich habe immer gedacht, wir treffen uns nochmal mit allen, mit Willi und Jan auch. Und dann habe ich mir schon überlegt,
mach mir eine Schweigeminute.
Ja, genau, richtig. Dann habe ich mir schon überlegt. Sorry. Was ist euer Moment, euer Franz Beckenbauer-Moment? Und das hätte ich bei Willi und bei Jan. noch interessant, nicht interessanter, aber da wüsste ich nicht. Ich weiß, dass wir beide sind. Ja,
wir hatten denselben Moment.
Aufgewachsen, würde ich sagen, ne? Hätte ich mal gesagt. Wir sind gleich alt. Wir kennen uns schon seit damals. Und ich muss ja sagen, das habe ich ja auch mal wieder gesagt, dass ich erst sehr spät, also zum Fußball kam durch die Nationalmannschaft 1986 als 18-Jähriger erst. Und ich gar nicht so mitbekommen habe, wie er 84, also Franz Beckenbauer 84, zum Cheftrainer nach der vergeigten
Teamchef,
ja, bitte, ganz wichtig. Ich habe es gibt einen Film, der heißt Der Kaiser, glaube ich, oder was? Ich weiß gar nicht, aber wenn man so einen Internetfernseher hat, dann schwirrt das da ja immer rum. Ist echt nicht schlecht. Also, ich glaube, ich musste den damals, ich habe vor 3 Wochen für 3,99 gekauft, aber der ist echt gut gemacht. Also, man darf ihn nicht verwechseln mit dem Film Der Libero, wo Franz Beckenbauer selber mitspielt, sich selbst spielt und echt so gestört. Der ist for free irgendwo zu sehen, aber Der Kaiser, ja, ist ganz gut.
Ist das eine Doku?
Nee, das ist ein Spielfilm über sein Leben bis zum WM-Finale 1990.
1990, ja. Das ist ja die Zeit, in der er uns geprägt hat.
Ja, quasi.
Aber ich habe darüber nachgedacht, als du gesagt hast, wie gesagt, vor 3 Stunden, inzwischen vor 4 Stunden, haben wir gesagt, komm, wir podcasten. Und dann hast du gesagt, ja, sag mal, hier mit dem Kaiser und so, was war denn dein Moment mit dem Kaiser? Und dann denke ich auch so, hatte ich überhaupt einen?
Warst du ihm am dichtesten? Hast du ihn mal gesehen?
Am dichtesten.
Berührt.
Am dichtesten, ja. Also am dichtesten körperlich war ich ihm beim HSV. Da war ich nämlich damals HSV-Fan. Und bin mit meinem Freund Nils Kunze-Brag, mit meinem Schulfreund, der heute auch beim Falke e.V. oder irgendwo zugange ist, der also immer noch auch HSV-Fan ist und auch da, also ich würde mal sagen, ähnlich involviert, wie ich das wahrscheinlich beim FC St. Pauli, also ein engagierter Fan ist und vielleicht auch Funktionär war, weiß ich nicht. Wir haben uns relativ schnell danach aus den Augen verloren und auch uns leider, obwohl wir es mal machen wollten, nicht wieder getroffen.
Du, der Franz, oder?
Der Franz, der Nils und ich.
Also.
Und wir waren Ende der 70er, Anfang der 80er zusammen immer beim HSV und haben im Block F oder im Block E gestanden, je nachdem, ob die sich da gegenseitig auf die Nase gehauen haben oder nicht, ob die gut drauf waren oder schlecht drauf waren. Aber ich kann mich noch eben dran erinnern, in der Mannschaft von mit Kevin Keegan, Dietmar Jacobs, Manny Keils, Horst Rubisch, das war so meine Zeit. Und da kam irgendwann Franz Beckenbauer. Mhm. Er kam, wenn ich mich nicht irre, aus New York, kann das sein?
Ja,
er
kam von
Cosmos New York.
T-Shirt Cosmos New York.
Ja, ich habe den Schal mitgebracht. Es gibt ein Freundschaftsspielschal vom FC St. Pauli und Cosmos New York. Jetzt habe ich natürlich die braune Seite nach unten gelegt und jetzt sieht man nur die grün-gelbe von Cosmos.
Mit dem Pele.
Und ich, am nächsten ist er mir gekommen, als er für den HSV gespielt hat. Also ich habe ihn auf dem Platz gesehen und habe ihn natürlich auch angefeuert als HSV-Fan damals und mir kam er aber jetzt, wo ich rumkrame in meiner Erinnerung, immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Team vor.
Also er hat in diesem Jahr, glaube ich, 16 Spiele gespielt. Da war auch nicht gerade so entscheidend. Also wir sind deutscher Meister geworden, aber es war für ihn...
Wir ist gut. Also du warst ja noch gar nicht dabei. Ne? Also,
darf ich nicht wir sagen? Wenn
doch, natürlich.
Also wir sind...
Aber es ist total lustig, weil ich war HSV-Fan und du noch nicht. Aber dann, ja, okay, machen wir wir draus.
Pauli
wir sind deutscher Meister.
Oh Gott, jetzt hört uns bald geil damit zu. Aber ich bin ihm ähnlich nah gekommen. 1988 habe ich mir tatsächlich hier, wo wir sitzen, ich weiß nicht, ob es sogar hier war, weißt du noch, wo dieser Kartenvorverkauf war? Wir sitzen hier gerade in der Schanzenstraße. Hier war ein Kartenvorverkauf.
Ja,
in diesem Laden hier, wo wir jetzt sind, oder 2 Läden weiter. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier, Samstag, das war Dienstag, fürs Halbfinale hätte ich gerne 2 Karten. Ich meine, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Ja, bitte hier. Weil es war Halbfinale 1988, Deutschland-Holland.
Europameisterschaft. Da, wo Köhlmann sich den Po abgewischt hat mit dem Trikot.
Das konnte man zwar nicht sehen, aber das Geile war, also jeder weiß ja, dass die HSV-Fans in der Westkurve standen. Und es war so wie jetzt manchmal, wenn der HSV nach Berlin mit 30.000 Leuten fährt, es passen ja so 60.000 Leute rein, es waren gefühlt 40.000 Holländer. Und wir standen in der Ostkurve, also als Fans von Deutschland. Also noch nicht mal in der Kurve, die
Die Heimfans ist nochmal.
Ja, es ist unglaublich. Also die Holländer haben uns überrannt da als Fans und wir waren so echt, das war eine Erinnerung. Aber immerhin, Halbfinale, Europameisterschaft, da muss der Franz ja auch irgendwo rumgelaufen sein. Vielleicht ist man ihm auch woanders mal begegnet. Nee, ich habe nur so gedacht.
Vielleicht hat er selbst Karten gekauft dafür, weil.
Oh gut. Ich kann nur jedem diesen Film nochmal, der ist ganz cool, da kommen so ein paar Sachen, die man vielleicht nicht wusste. Andererseits, man weiß eigentlich alles über den Franz.
Aber irgendwie war er für uns, wir waren ja Jugendliche und tatsächlich, wenn ich mir den Erik von damals so vor Augen halte, den hat er mit dem heute nicht, also dem Fußballfan Erik, nicht richtig viel zu tun. Ich kann heute nicht mehr richtig viel mit der Nationalmannschaft anfangen. St. Paulianer hat man ja sowieso inzwischen andere Nationalmannschaften, also nach Kuba, jetzt Australien, weil zwei unserer Spieler da spielen, aber damals war ich schon Fan der deutschen Nationalmannschaft, muss ich sagen.
Also ich war sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Fan.
Ja, wir haben das ja zusammen.
Wir haben das
geguckt. WM 1990 war quasi dein Meisterstück als Gastgeber, WM-Studio und du konntest den Kaiser ja auch ein bisschen nachmachen.
Ja, das machen wir.
Tatsächlich wäre... Er war aber immer ein bisschen unnahbar, fand ich.
Ja, aber irgendwie habe ich ihm alles gegönnt. Und das weiß ich auch noch deswegen, weil ich, als er Bayern-Trainer war, mir immer gewünscht hat, dass er gewinnt. Ich konnte es einfach nicht. Ich gönnte dem alles.
Wie süß, du konntest es nicht übers Herz bringen ihm.
Ja, mein guter HSV war auch damals schon meistens nicht in Schlagnähe, deswegen war das auch egal. Und diese Zeit, ich weiß auch nur ein halbes Jahr oder was weiß ich, wo er dann übernommen hat, er zweimal übernommen oder so, da war ich sofort irgendwie, habe ich mir gewünscht, dass er gewinnt. Also von daher, ja, irgendwie mochte ich ihn und also diese Zeit war ja auch prägend für uns als Fans, ne?
Also die bemerkenswerteste Szene und die unangenehmste, die liegen eigentlich, die ich erinnere, liegen sehr nah beieinander. Ich fand dieses, du kannst das viel besser nachmachen. Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden auf Jahre hinaus unschlagbar sein.
Ich habe das oft, das wurde auch oft falsch gesagt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es geht. Ja, ist auch egal, ist scheiß drauf. Aber
das war die unangenehmste Szene eigentlich.
Dass er gesagt hat, wir sind über Jahre hinaus unschlagbar.
Ja, es ist einfach so aus so einer Hybris raus.
Ja, aber das hat er auch Berti Fuchs schön schwer gemacht damit, ne? Also, dass ihm da quasi das übergeholfen hat. Er hat ja letztendlich Berti Fuchs mit der 92er EM sogar bis ins Finale. Und dann sind sie von den Dänen geschlagen worden, die da irgendwie vorher bei McDonald's waren. Und dann so, da gibt's auch einen geilen Film übrigens.
Grillning. Die Grilldänen. Das wird auch heute noch, wenn du in Dänemark segelst. Daran erinnern sie sich auch heute noch.
Ja, ist, aber nee.
In Odense steht sogar eine Bronzefigur von dem Trainer damals. Wie war das?
Ja, aber der wurde, es gibt einen Film, da muss man, wer das, muss euch unbedingt angucken, ist es geil. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber dieser Trainer, der wurde in Dänemark gehasst von allen und dann hat er das doch noch übernommen und dann hat er, also ganz, ganz komische Geschichte, also lustige Geschichte.
Sörensen, Willi, was das heißt. Aber auf jeden Fall will ich jetzt hier mal eine Einladung aussprechen, Oliver, weil ich weiß das natürlich nur, dass eine Bronzestatue nicht von dem Kaiser, sondern von dem dänischen Trainer in Odense steht, weil ich mit dem Podcast mit Willi und Markus immer auswärts war. Und warum sollten wir nicht auch mal mit dem Blutgrätsche-Podcast fahren?
Machen
wir auch mal fahren auswärts nach Dänemark oder nach Schweden oder nach Holland oder nach zum HSV.
Sehr gut, das machen wir.
Ja,
naja, gut, der Kaiser ist gestorben, hat uns auf jeden Fall den geilen Titel da gebracht. Ich meine, du bist ja bestimmt als Bildhasser, magst auch Paul Ronsheimer nicht oder so, aber es gibt einen Podcast von Paul Ronsheimer, wo er mit, glaube ich, Alfred oder irgendwie Draxler, das ist ein Bildmann, der Beckenbauer begleitet hat sein Leben lang. Und die reden 3 Stunden lang über Beckenbauer und das ist, also Ronsheimer heißt der Podcast und da redet er mit diesem Draxler. Das ist echt interessant, wie die zusammensaßen 1984 und ihm gesagt haben, du musst es machen, Franz. Und also wirklich die Bildzeitung gesagt, du musst es machen. Und dann, ja, wenn sich keiner findet und dann am nächsten Tag Franz ist bereit. Und so, und dann genau. musste er zum DFB und so, ja, was hast du gesagt? Ja, gut, ne?
Ja, gut,
also von daher, das sind schon geile Geschichten, die der Typ erzählt.
Es sind insofern auch geile Geschichten, weil das dann natürlich aus einer Zeit zählt, wo nicht nur die Bild-Zeitung, sondern alle gedruckten Medien im Sport noch wirklich Gestaltungsmacht hatten. Also wie enteiert müssen die sich heute vorkommen, wenn sie in der Sportbildredaktion sitzen und sich die Videos von den Vereinen selber angucken, auf dem Trainingsplatz eigentlich nichts mehr fragen dürfen, kein Weißbier trinken dürfen mehr.
Und vorher haben sie mit denen in der Kneipe gesessen.
Ja, natürlich, aber da sitzt keiner mehr in der Kneipe.
Wir mit Franz, sie waren wie Freunde. Und solche Geschichten gibt es ja auch von dem, du kennst doch diesen Kolumnist der Bild-Zeitung, Wagner. Und auch Paul Ronsheimer, ja, wegen Bild, hat auch mit diesem Wagner jetzt vor 3 Wochen Video, auch über 3 Stunden. Und der war das, was dieser Draxler für Beckenbauer war Wagner damals mit Becker. Die haben die Tage zusammen verbracht in Monaco und sonst was. Und der hat immer geschrieben, jeden Tag über Becker, und die waren wie Freunde und so. Also es ist schon eine lustige Geschichte, die da, wie es eben damals, wie du sagst, heute ist es anders, aber wie es damals ablief.
Es ist auch anders, und Leute wie Ronsheimer sind für mich, also ich bin lange genug in den Medien unterwegs, um zu wissen, dass es Menschen gibt, die gewisse Medien als Vehikel benutzen. Ne? Also es ist bei hier Stuttgart Barre genauso wie bei Paul Ronsheimer, und bei Paul Ronsheimer finde ich sozusagen noch geiler als bei Stuttgart Barre, dass der meint das auch ernst, ne? Der fährt in Kriegsgebiete und berichtet von da. Dem kann man und muss man auch aus meiner Sicht vorwerfen, dass er für Springer arbeitet und für die Bild. Aber man kann sich natürlich auch fragen, für einen Journalisten, der so hard-blooded Journalist ist und Reporter ist, gibt es überhaupt noch außerhalb von Springer Gelegenheiten, sowas zu tun? Und da wird es schon schwierig. Da fängt man dann an nachzudenken und sagt, okay, vielleicht brauchen Leute wie Paul Ronsheimer eben Springer, um sich das finanzieren zu lassen, was sie richtig wollen. Und da werden sie auch ihre Preise für bezahlen. So, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann mich nur an ein legendäres Interview mit Wolfgang Kubicki in Strande erinnern, wo der lustigste Part A, nicht gesendet und B, nicht veröffentlicht wurde. Und das muss wirklich hoch hergegangen sein und sehr lustig gewesen sein.
Ja, aber Kubicki liefert ja viel ab auf seinen Kreuzfahrten und so.
Aber Erik,
auf seinen Kreuzfahrten. Kommen wir nochmal kurz, weil es jetzt reicht auch langsam, zurück zum Fußball am Wochenende. Also jetzt.
Wir haben noch keine 3 Stunden um, oder?
Nee, wir gucken jetzt mal eben, wie das jetzt ausgegangen ist, ob ihr euch jetzt anstrengen müsst wegen Kiel. Ich sag's dir jetzt, 1:1 gegen Magdeburg. Und zwar das 1:1 fiel in der 90. plus 5.
Ach du Scheiße.
Für Magdeburg. Die armen Kieler. Also da ist es.
Es hält sich in Grenzen.
Also mit einem Sieg seid ihr sogar 6. Also jetzt seid ihr 39, Kiel 36, mit einem Sieg morgen könntet ihr 6 Punkte von Kiel entfernt sein. Und ist die Frage, wie Fürth dann spielt. Aber würde nicht, wenn ihr gewinnt, das bedeuten, dass Fürth verliert?
Ja.
Ja,
das ist das nicht nämlich daran, weil ihr gegen Fürth spielt.
Und zwar
lieber Fünfter als Vierter.
300 Meter entfernt von hier. Bist du morgen wieder im Stadion?
Selbstverständlich.
Oh. Das ist aber auch anstrengend im Moment.
Ich habe aber ich hab auch wirklich nichts anderes zu tun, außer arbeiten und zu St. Pauli zu gehen. St. Pauli ist quasi Arbeit diese Woche. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich bin natürlich im Stadion und ich halte das für ein wegweisendes Spiel. Und da sind wir uns als Fußballfans wirklich, du hattest es eingangs erwähnt, nicht ganz. Wir sind einfach so, wie wir sind, und ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so jetzt seid ihr mal fällig, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, nö. Ich habe auch getippt, wieder 2:1 für euch. Also einmal habe ich mich hinreißen lassen, gegen Düsseldorf oder so 2:2 zu tippen. Ach, da kriege ich ja keine Punkte.
Es ist nicht schön. Zumal du bist ja, wissen ja unsere Zuhörer nicht, in der Tipprunde auch
ganz unten, ganz weit unten, ganz weit unten.
Diese Saison ist wirklich.
Das heißt, du bist langsam in dem Walter-Modus. Du musst also voll auf Vollattacke gehen.
Ja, ich muss immer gegen als tippen. Ich habe für Schalke getippt und keine Punkte gemacht. Und jetzt habe ich für den HSV getippt und wieder keine Punkte gemacht. Es ist einfach diese Saison.
Niemand's macht.
Ja, diese Saison ist einfach alles falsch.
Also. Ja, aber wer schlecht tippt, der versteht was vom Fußball. Hat ja Kaiser Franz schon gesagt.
Ja.
Also, wo wir gerade bei dem waren. Aber tatsächlich wird das, glaube ich, ein gutes Spiel im Sinne von ein sehr taktisches Spiel.
Ich habe Kräuter führt gar nicht auf der Uhr. Warum sind die plötzlich so gut? Ich verstehe es nicht.
Ja, aber du musst mal den.
Ich habe die gar nicht verfolgt.
Unseren Podcast hören.
Scheiße.
Ich habe die zum Saisonauftakt schon unter die Aufstiegsfavoriten gewählt. Da haben Willi und Markus gesagt, Hä? Das wieso führt und so führt. Warum? Und das habe ich auch in meinem Solo-Podcast für St. Pauli Pop jetzt letztens erwähnt. Unter den ersten Vieren spielen drei Mannschaften, die ehemalige Sportchefs vom FC St. Pauli haben. Rashid Asusi bei Fürth. Uwe Stöver bei Kiel und Bornemann beim FC St. Pauli. Und
deswegen sind die so erfolgreich.
Und es vereint die übrigens, und deswegen zähle ich den HSV übrigens auch noch dazu, weil die Position des Sportchefs, die wird immer so ein bisschen unterschätzt aus meiner Sicht. Aber ein Sportchef, der minimum drei Jahre Zeit hat, am Kader zu arbeiten, da merkt man, ob der was taugt oder nicht. Ja, und Rashid Asusi hat nicht nur Fürth einmal in die Bundesliga gebracht, hat dann verhindert, dass sie sozusagen wie St. Pauli damals durchgereicht werden, weil sie in so ein Loch fallen, hat dieses Loch aufgefangen und hat einfach die letzten zwei Jahre wieder daran gearbeitet. Fürth hat den jüngsten Kader der gesamten Liga. Und die, wenn Markus in unserem Podcast von Jugend forscht spricht, dann ist das bei Fürth aber Programm. Das Problem ist, dass die am Anfang noch nicht eingespielt waren, dass sie am Anfang zu jung waren, um eingespielt zu sein, um sozusagen aus der Erfahrung, mit der ja beispielsweise der HSV viel arbeitet, also Spieler holt, die fertig sind, einigermaßen fertig zumindest, und dann sozusagen ihre Erfahrung einbringen, das hatten die noch nicht. Und deswegen brauchten die von vorne raus etwas. Aber jetzt sind die eingespielt, jetzt sind die sind jung und heiß und haben
ein gutes System. Meine Güte, jetzt reicht's aber.
Ich glaube, es wird ganz, ganz schwer.
Alter.
Gegen Fett. Übrigens spielt ein im Sommertraining und im erweiterten Kader steht ein junger Mann bei Fürth, oder Vertrag.
Ach so, der ist bei dir verwandt, oder was, ne?
Mein Neffe.
Alter Schwede, ey.
Der erste Haut, der Profifußballer werden kann. Also deswegen weiß ich einfach, wie die Jugendarbeit bei Fürth ist unfassbar gut. Mit Rashid Asusi haben sie ein Naturtalent an Sportchef.
Reicht's aber also, auch langsam, ne?
Zorniger ist auch ein so geiler Trainer.
Ja, so ein geiler Name, ne?
Also ich befürchte, das könnte die erste. Könnte die erste Saisonniederlage werden für den FC St. Pauli.
Ich gucke gerade.
Mal so die richtige Saisonniederlage. So mal richtig verlieren. In 90 Minuten.
HSV zu Hause 2-0 gegen Fürth gewonnen. Und ich glaube, ihr habt 0-0 gespielt, bin ich der Meinung. Warte mal, ich gehe mal eben zurück.
In Fürth. Muss
der dritte Spiel. Tag 0-0, ja. Also, da ist einiges zu verbessern. Erik, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wer das noch hören will, morgen nach dem Spiel gibt es eine Demo oder was war? Also, wenn es noch online ist, bevor St. Pauli um 13 Uhr am Millerntor gegen Fürth spielt,
heute Abend ist online.
Danach eine Demo gegen rechts. Da
genau.
Hat und auch euer Ex-Trainer aufgerufen.
Da würden wir auch aufrufen zu. Ich glaube nicht, dass man nur St. Pauli-Fan sein muss, um an dieser Demo teilzunehmen.
Na, man kann auch zum Beispiel Kräuter Fürth-Fan sein.
Man kann Kräuter Fürth-Fan sein, man kann HSV-Fan sein, Altona 93, Viktoria. Man darf sogar SV Blagenese-Fan sein. Ja. Komet Blagenese, also, Essen in Städten, Schnelsen, Neuwiedental.
Start ist irgendwo
Niendorf,
am Millerntor.
Kommt alle ans Kurve. Millerntor. Wir starten von dem vor der Süd, also Harald-Steiner-Platz. Gehen über die Reeperbahn runter, dann Große Freiheit rein, Paul-Rosen-Straße wieder hoch.
Hey, also, Erik.
Also einmal durch den Kiez.
Okay, dann wow, dann ja mal gucken, ne? Was, wie, wenn wir uns wieder treffen, vielleicht in 1, 2, 3 Wochen oder so, wissen wir, glaube ich, deutlich mehr, wo die Reise hingeht, oder?
Ja, also die nächsten 2, 3 Spiele werden
die sind entscheidend.
Ja, genau. Sind die entscheidend, in welche Richtung es geht. Vielleicht finden wir uns ja dann auf +4 und ihr euch auf 1, aber. Ja,
das sehe ich nicht so. Aber egal, es macht trotzdem Bock. In diesem Sinne nur das V und nur, was sagt ihr?
Wir sagen Damen.
Forza St. Pauli.
Wir sagen Damen, Jacken, Herrenhosen.
Ja, in diesem Sinne. Danke und tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi.
Ich muss auf den Dreh.